Es ist nicht genug zu wissen. Man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen. Man muss es auch tun. Der gute alte Goethe, Maxi, den haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal öfter in dieser Folge zitiert. Werden wir bestimmt auch nicht in dieser Folge, in diesem Podcast. Und ich glaube, das werden wir noch ein paar Mal machen. Denn, ja, schreibtechnisch in Deutschland die Nummer 1, der bekannteste. Und hat auch ein paar wirklich sehr gute Sachen gesagt, wie jetzt eben auch in diesem Fall sehr treffend für diese Folge das Zitat. Denn Maxe, worum geht's heute? Worum geht's generell in dieser Folge?
Na, wenn man es runterbrechen müsste, dann ist das heute eine, weiß ich nicht, Schreibhandwerk-Druckbetankung. Das ist ein Wort für Hangman. Wir haben 11 AutorInnen und LektorInnen nach ihrem besten Schreibtipp gefragt, nach dem Tipp, der ihnen am besten geholfen hat. Und wir geben auch jeweils einen unserer besten Tipps zum Besten und kommen dann eben auf 11 fantastische Schreibtipps von 11 Profis, die euch besser machen. Und das Beste ist, kostet nichts. Also wir hauen die jetzt hier umsonst raus. Da müsst ihr manchmal bei anderen Schreibkursen richtig Knete hinblättern. Ja, es ist jetzt kein ganzes Wochenende an Schreibtechnik und Schreibhandwerk und die Schreibübungen, die müsst ihr selbst machen und umsetzen. Aber die Tipps gibt's for free.
Hier und da hatten wir schon Folgen besprochen, Schreibroutine etc. So ein paar immer wieder schon mal so Handwerkstipps gegeben. Aber hier ist er wirklich nochmal richtig geil, weil die Leute, die wir gefragt haben, das sind Self-Publisher, das sind Leute, die wurden in Verlagen verlegt und da sind LektorInnen dabei. Da sind Leute, die haben das schon umgesetzt, wovon viele träumen. Vielleicht auch hier gerade, ne, wenn ihr in eurem ersten Buch sitzt und wenn ihr jetzt so die Kirsche oben drauf haben wollt, dann ist das genau die richtige Folge für euch, weil wenn ihr das hier umsetzt, was wir hier erzählen, dann habt ihr gewonnen. Dann habt ihr mehr als die anderen, dann habt ihr das, was ihr braucht. Vielleicht habt ihr manches schon mal woanders gehört, das macht aber nichts, weil oftmals vergisst man solche Tipps. Und wenn man die dann sich immer wieder neu zu Gemüte führt, sich wieder erinnert, ah ja, da war ja was etc., habe ich vergessen, kann ich jetzt umsetzen. Deswegen ist es immer gut, sowas einfach nochmal zu hören. Und ey, da sind Leute am Start, da träume ich, dass ich jemals so werde wie die, schreibtechnisch. Deswegen haben wir hier vom Zuhören der Töne auch einiges mitgenommen. Und Zuhören der Töne ist schon mal das nächste Stichwort, Maxe.
Ja, ihr hört uns nicht nur uns beiden heute zu, also hauptsächlich, aber diese 9 Gäste und Gästinnen, die wir haben, die haben sich auch, die haben einen O-Ton aufgenommen. Und weil halt nicht jeder dasselbe Equipment hat, logischerweise, klingen die alle ein bisschen unterschiedlich. Deswegen nicht irritiert sein, wenn der eine besser klingt als der andere. Das ist vollkommen normal. Und für die uns auf YouTube sehen, nicht irritiert sein. Es gibt auch welche, die haben ein Video gemacht. Bei denen, die kein Video gemacht haben, haben wir dann entsprechend ein Bild von der Person eingeblendet. Und die Tipps oder die O-Töne, die sind auch unterschiedlich lang. Also manche haben so eine Minute aufgenommen, andere haben 3 Minuten aufgenommen. Das geht mal länger und mal kürzer. Also nicht erschrecken, hat alles seinen Sinn. Wir fassen das Ganze dann nach den Tipps nochmal zusammen. Wir sagen dann auch unseren Senf nochmal dazu, um da Kontext zu geben. Also wir lassen diese O-Töne nicht einfach so stehen, sondern sagen da auch nochmal unseren Sermon dazu.
Das Schöne ist ja, wenn ihr uns nur hört und euch dann denkt so, boah, der klingt ja ultra schlau. Wenn die Leute kein Video geschickt haben, dann haben wir auf YouTube auf jeden Fall ein Bild eingefügt und dann könnt ihr da nochmal nach...
Das habe ich eben gesagt.
Ja, aber du hast es gesagt, das Technische quasi, die Umsetzung. Mir geht es darum, ich möchte diese Person kennenlernen. Wie sieht die aus? Klar kann man sie dann auch googeln, aber man kann auch nochmal schnell zu YouTube gehen und da nochmal lesen und lesen lassen, anmachen. Yeah. Ja, darauf wollte ich hinaus.
Ich will auch noch auf was hinaus.
Ja.
Wir werden jeden Tipp am Ende auch nochmal in einen kurzen Satz zusammenfassen.
Das hast du auch gerade eben schon gesagt.
Ja. Wer gegen mich spielt, nicht mit mir spielt.
Ja, ich habe dich jetzt quasi imitiert, aber weiter geht's.
Wir werden dann nochmal in einem Satz zusammenfassen, weil es ist ein Haufen Holz und ihr könnt diese Folge auch in Häppchen hören. Also das sind jetzt wirklich 11 Tipps, die gehen auch tiefer rein, wenn euer Kopf raucht, dann stoppt die Folge gerne und kommt später wieder zurück. Es läuft nicht weg.
Also, packt hier schon mal Notizbuch aus, macht eure Schreib-App auf, der Unterricht beginnt. Wir fangen mit unseren Tipps an. Wir haben nämlich auch was vorbereitet, so kommen wir auf unsere 11. Zum Schluss haben wir nochmal einen vom Daniel Kohlhaas. Der geht nochmal in eine ganz andere Richtung als Teaser. Deswegen seid gespannt, was euch am Ende erwartet. Ihr werdet jetzt sehr viel hören und vielleicht seid ihr absolute Beginner und denkt euch so, das ist das erste Mal, dass ich mir was zum Schreibhandwerk anhöre, und dann kriegst du ganz viel auf den Teller, was du runterwürgen musst und denkst dir, boah, das schaffe ich niemals. Das kann Druck machen, ne? Das kann die Fragen aufwerfen, boah, kann ich das überhaupt schaffen, bin ich gut genug, etc. Deswegen ist mein Tipp, stell dir immer die Frage, beziehungsweise den Gedanken, vergiss den Spaß nicht und wieso du angefangen hast, weil Schreiben, die meisten von uns machen das einfach, weil sie eine Idee im Kopf haben und ihre Kreativität ausleben möchten. Das klingt vielleicht im ersten Moment etwas härter, als es sollte, aber es ist so, wenn man noch nie was veröffentlicht hat, etc., die Leute, die draußen wartet keiner endlich auf dieses Buch von dir, sondern du hast alle Zeit der Welt und feil da dran so lang, bis es fertig ist, bis es dir gefällt, bis es gut ist. Und deswegen sollte man da sich nicht fertig machen lassen von Social Media, wenn andere schon weiter sind als man selbst. Es geht um den Spaß. Klar, es gibt da draußen welche, die machen das beruflich, die richten ihr Leben danach aus. Für die gilt dann natürlich ein anderer Maßstab, aber wenn du sagst, hey, ich habe da Bock drauf, mir macht es Spaß, mich abends nochmal hinzusetzen nach der Arbeit und ein paar Zeilen zu schreiben, dann ist das gut, dann ist das richtig, und dann mach das einfach und lass dir nichts erzählen. Es gibt keinen Richtwert, wo du wann schon sein musst. Es gibt AutorInnen, die schreiben in ihren Dankesworten am Ende vom Buch, dass sie 10 Jahre lang an einem Buch gearbeitet haben, bis es so war oder bis sie halt zufrieden waren. Und das gilt für alle. Und deswegen immer wieder die Frage stellen, wieso mache ich das gerade eigentlich? Weil es Spaß macht. Und wenn es plötzlich irgendwie keinen Spaß macht, dann läuft vielleicht was falsch. Gerne reflektieren. Und das ist nämlich mein Tipp. Und ich beschäftige mich hier mit dem Maxe viel mit dem Schreiben in diesem Podcast, und es gibt eine Schreibgruppe und wir sind LektorInnen, Lektorat plus 3, lässt grüßen. Und wenn man da jedes Mal einzelne Sätze auseinander nimmt, sich über Themen auslässt, über einzelne Kapitel und so, wieso etwas wie geschrieben ist und wieso es vielleicht falsch ist, etc., und man sich dann selbst hinsetzt und schreibt, denkt man sich so, boah, dann muss ja jetzt alles, was ich auf Papier bringe, Bombe sein. Aber das ist, muss es nicht. Einfach mal schreiben, Nachbearbeitung passiert sowieso immer, den Spaß nicht vergessen. Das klingt so nach nichts, dieser Tipp, vergiss den Spaß nicht. Aber glaubt mir, wenn ihr einmal drin steckt, kann es schnell passieren, dass man den Spaß vergisst, Maxe, oder?
Ja, es ist vor allem, ich habe das selbst bei mir gemerkt. Schreiben macht mir schon Spaß, logisch, sonst würde ich es nicht tun. Aber je mehr Wissen und Schreibhandwerk man anhäuft, desto mehr denkt man, oh Mist, ich muss da diesen Tipp noch beachten, ich muss jenes noch beachten und ich muss diesen dritten Hinweis noch beachten. Das kann einen manchmal blockieren, auch unterbewusst. Wichtig ist einfach, dass diese Schreibtipps, dass man sich die überlegt, dass man sich die durchliest und dann überlegt, was ist für mich eigentlich umsetzbar. Es gibt beim Schreiben wenig harte Regeln. Show, don't tell wäre zum Beispiel so eine, in Anführungszeichen, harte Regel. Selbst die ist nicht so hart, wie sie klingt. Aber vieles ist, dehnbar. Es gibt diesen Spruch, der wird Picasso zugeschrieben. Und zwar, lern die Regeln wie ein Pro, damit du sie brechen kannst wie ein Künstler. Also du kannst Regeln nicht brechen, wenn du sie nicht kennst. Aber wenn du sie kennst, kannst du entscheiden, was fange ich damit an. Und da kannst du dann einfach, wie du gesagt hast, den Spaß in den Vordergrund rücken und sagen, nö, ich mache das jetzt vielleicht anders. Ich nutze diese Regel nicht, oder ich breche diese Regel bewusst, oder ich dehne sie. Und das macht dann wiederum Spaß, weil man das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie so, wie soll ich sagen, so off the rails, so man macht jetzt irgendwas Verbotenes, weil man diese Regel nicht 1:1 umsetzt. Aber das ist genau der Punkt. Weil dann macht ihr euch das zu eigen, indem ihr einfach eine Regel für euch interpretiert.
Und diese Regeln oder das Handwerk, nicht als Käfig betrachten, nicht sehen als einen Zwang, weil sonst passt es irgendwie nicht in, nur in eine Norm oder so, sondern diese ganzen Regeln betrachtet das wie ein Spielplatz, wie so eine Spielwiese, wo ihr alles mal ausprobieren könnt. Und dann seht ihr, ah, das eine liegt euch vielleicht mehr als das andere, dann konzentriert euch doch einfach auf das, was ihr gut machen könnt. Nehmt das alles her, probiert es aus und lasst es einfach mal auf euch wirken. Nicht abblocken, sondern ja einfach, wie gesagt, als Tool sehen. Dann macht das auch mehr Laune, als gleich die Arme zu verschränken und zu sagen, nee, da lasse ich mir jetzt nichts aufzwingen. Sondern einfach offen sein, weil ich glaube, das werden euch alle Autoris da draußen sagen, mit offenem Blick ins Geschehen macht deutlich mehr Spaß.
Es ist vor allem auch, es hilft am Ende dem Buch, ne? Wenn du eine Geschichte schreibst, die ist total cool. Und du schreibst sie halt einfach so, wie sie dir kommt. Und niemand auf der Welt denkt so wie die andere Person. Also das heißt, klar gibt es Leute, denen es gefällt und auf die daran Spaß haben, aber Regeln sind auch dazu da. Es sind keine Regeln, es sind eigentlich mehr so ein Werkzeugkasten und du nimmst halt die Werkzeuge, die du brauchst, deine Vision an die Lesenden rüberzubringen. Das ist eigentlich der Vorteil vom Schreibhandwerk. Es ist kein Zwang. Es sind Werkzeuge, die du nutzen kannst, damit deine Geschichte bei den Leuten noch, wie soll ich sagen, geiler ankommt, damit sie am Ende eine gute Zeit haben und vielleicht sogar was mitnehmen.
Spaß, das soll Spaß machen. Ihr seht uns lächeln. Das macht Laune. Schreiben ist was Geiles. Und auch wenn es manchmal nach Arbeit klingt oder wirkt, es ist keine Arbeit. Es ist ein Hobby. Und klar, Arbeit in dem Sinne, dass man ranklotzt, dass man was erschaffen möchte. Das ist es vielleicht. Aber es ist etwas, das macht ihr für euch. Und wenn dann das erste Feedback kommt und es ist positiv, dann ist das geil. Schreibt mit Freude. Es ist etwas, das Spaß macht. Und lasst euch den Spaß nicht nehmen.
Kommen wir zum Tipp Nummer 2 und der kommt von mir, surprise, surprise. Wenn ihr Zuhörer oder Zuhörerin seid, die uns schon länger begleitet, dann kennt ihr diesen einen Tipp, über den haben wir schon eine ganze Folge gemacht. Ich werde die Folge auch in den Shownotes verlinken, falls ihr da mehr zu wissen wollt. Und mein Tipp ist, schreib, was nur du schreiben kannst. Ich kann es eigentlich nicht oft genug erwähnen. Es geht einfach darum, das meiste aus deinem Setting herauszuholen. Also diese Kombination aus Charakteren, die nur in deiner Welt stattfinden, die Welt, die nur in deiner Welt stattfinden kann und die Geschichte, die in deiner Welt stattfinden kann. Das sind ja so die drei Grundsäulen, ne? Plot, Character, Worldbuilding. Und die in Kombination, die können nur bei dir stattfinden, weil du ja auch deine eigene Soße dazu gibst. Und die Kombination daraus ergibt was sehr Einzigartiges. Ich überlege gerade nach einem Beispiel, Martin. Fällt dir spontan irgendwas ein, irgendeine Situation oder irgendeine Szene in einer Geschichte, die nur in dieser einen Geschichte stattfinden kann?
Ich habe jetzt Attack on Titan im Kopf, aber ich kann jetzt das nicht an irgendwas festmachen.
Ja, Attack on Titan ist vielleicht ein bisschen groß. Aber Attack on Titan ist vielleicht deswegen ein gutes Beispiel. Also in Attack on Titan geht es darum, dass der Rest der Menschheit in einem kleinen Gebiet nur noch lebt, weil alles andere von Titanen drumherum verwüstet ist und die Menschen gegen die einfach keine Schnitte haben. Und daraus ergeben sich wieder ganz eigene Sachen. Was ist, wenn die Titanen angreifen? Wie verhalten sich die Menschen untereinander? Wie ist diese Welt aufgebaut, wenn die Menschheit wirklich zusammengepfercht auf kleinstem, engstem Raum lebt? Das sind alles solche Fragen, die könnt ihr euch stellen und die könnt ihr auch in eurer Geschichte entdecken. Das ist der Spaß daran. Das geht natürlich auch mit einem, keine Ahnung, mit einem Lokalkrimi, der in Nürnberg spielt. Man hat so viele Möglichkeiten, in Nürnberg irgendwas einzubauen, was nur diese Stadt hat. Die Burg oder, ja, die Burg ist vielleicht das bekannteste Beispiel für Leute, die noch nie in Nürnberg waren. Andere Städte haben auch Burgen, aber nur Nürnberg hat diese Burg und du kannst diese Burg in deine Geschichte einbauen und das können andere auch die Geschichten über Nürnberg schreiben, aber dann hast du vielleicht irgendwie einen besonderen Charakter oder einen besonderen Plot, der vielleicht auch nur in Nürnberg funktioniert und diese Kombination dieser Dinge, die macht einen einzigartig, die macht deine Geschichte vor allem einzigartig. Der größte Vorteil daran ist, dass man Klischees fast automatisch dodged, weil wenn du, ne, es gibt ja bestimmte Tropes, Bücher werden heutzutage auch gerne mit Tropes beworben, vor allem im Romance-Bereich, im New Adult-Bereich, da suchen die Leute bestimmte Dinge, Enemies to Lovers oder sowas, und wollen genau das serviert bekommen. Aber wenn du irgendwas schreiben willst, was eben nicht in diese Kategorie fällt, dann schützt man sich quasi fast automatisch davor, weil diese drei Dinge in der Kombination am Ende was Einzigartiges ergeben, was nur du schreiben kannst.
Wenn das jetzt keine Motivation war, dann weiß ich auch nicht. Mir kribbelt's in den Fingern, den Leuten da draußen bestimmt auch. Also wenn ihr diese eine Idee habt und euch denkt, so, oh, vielleicht ist das abgespaced, zu abgespaced, weil es das so noch nicht gab, dann ist es vielleicht genau das Richtige. Ich will gar nicht viel zu diesen Tipps sagen. Wir haben 60 Minuten drüber gequatscht. Wir haben in mancher Rezi diesen Tipp schon erwähnt, weil es halt einfach gepasst hat in dem Moment. Deswegen checkt gerne die anderen Folgen aus, checkt unsere Rezis aus. Ich glaube, bei Kosmos zuletzt hast du gesagt, dass dieser Manga eben das macht.
Ja, muss ich auch gerade dran denken an Kosmos. Einfach genau. Halt, einfach dein, wie soll ich sagen, rein, bis zum Hals einfach in dein Setting reingehen und gucken, was da drin möglich ist, was andere nicht können. Man grenzt sich automatisch ab. Und selbst wenn ihr irgendwelche Klischees oder irgendwelche Sachen nehmt, die es auch woanders gibt, finden die ja trotzdem in einem anderen Kontext statt in dem Fall. Und dadurch haben die Lesenden auch nicht das Gefühl so von wegen, jetzt lese ich schon wieder das, was ich schon mal vorher in drei anderen Büchern hatte. Da schließt ihr euch automatisch von aus. Und das ist geil, weil wenn die Leute das Gefühl haben, ich kriege hier was Neues serviert, dann hat man sie im Grunde genommen gewonnen.
Wir kommen zu unserer ersten Expertin, und zwar zu Sarah Di Fabio, Autorin. Bei Nexus, die Barmende der Zeit, könnt ihr von ihr lesen. Und sie ist Lektorin bei Enchanted Editing. Und gönnt euch einfach mal den ersten Tipp. Hört gut zu und wir sagen schon mal Danke.
Hi, mein Name ist Sarah und ich bin Lektorin bei Enchanted Editing und auch Autorin. Heute darf ich euch einen kleinen Tipp aus dem Nähkästchen mitgeben, wenn ihr gerade dabei seid, ein Buch schreiben zu wollen oder euch vielleicht schon in die Zeilen gestürzt habt. Und zwar geht es um die Perspektive. Was ist jetzt eigentlich so wichtig an der Perspektive? Was macht die so besonders? Ich denke, man sollte die Perspektive immer als Art Superwaffe für das eigene Manuskript ansehen. Egal, welche Perspektive du letztendlich auswählst, ob es die Ich-Perspektive ist, die dritte Person oder ganz herausfordernd der auktoriale Erzähler, das ist dein Fenster, mit dem du die Lesenden erreichen kannst. Damit nimmst du die Lesenden an die Hand und lässt die genau das fühlen, was du eigentlich möchtest. Die erleben die Geschichte, die du aufs Papier bringst, mit der Perspektive. Natürlich gibt es hier und da Stolperfallen, auf die man besonders achten sollte. Und da habe ich auch nochmal einen ganz kleinen Tipp für euch. Und zwar, egal in welcher Perspektive du dich jetzt befindest, aber nehmen wir jetzt erstmal ich oder die dritte Person, schreib niemals, dass eine Person gerade mit dem Blick dies oder das tut. Das verleitet uns sehr, sehr, sehr dazu, zu sehr ins Tell zu gehen. Schreib lieber, was die Person sieht. Schreib, was sie wahrnimmt, was sie empfindet dabei. Nimm das, was wichtig ist, was ihre Sinne verarbeiten. Denn genau das wollen wir ja auch bei den Lesenden auslösen. Ganz, ganz wichtig. Und ja, ich weiß, das verleitet uns ganz gerne mal. Wir wollen gerne beschreiben, so ja, aber Person A schaut gerade Person C an, weil, ne? Nein, wir beschreiben gleich, was sieht Person A an Person C. Wir wollen, dass die Lesenden das aus ihren Augen wahrnehmen. Ja, probiert es einfach mal aus und gebt eurem Manuskript damit noch so ein bisschen mehr Würze, indem ihr die Perspektive besser für euch zu nutzen wisst. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß.
Martin, also wir haben diese Tipps ja vorab gehört, um uns Notizen zu machen. Und als ich den Tipp von Sarah gehört habe, da ist mir die Hose aufgegangen. Einfach weil das ist so ein Tipp, das sagen dir so wenige Leute und der ist einfach so verdammt gut und richtig. Und das ist auch was ich selbst lernen musste. Und ich glaube, das ist was auch jeder Autori da draußen lernen muss und irgendwann lernen wird. Das ist so ein unnötiger Ballast. Du musst nicht schreiben, ne, dass die Figur etwas sieht. Du musst ja nur schreiben, was sie sieht. Und das nimmt so viel Ballast weg, weil dadurch, ne, Fett weggeschnitten wird. Da bleibt nur noch das Fleisch übrig. Du schmeißt Tell raus. Du brauchst es auch nicht. Es ist so tatsächlich sogar ein Indikator dafür, ne, wenn jemand sagt, Martin blickte zum Fenster hinaus und sah, dann, und wenn das öfter vorkommt, dann ist das meistens auch ein Indikator dafür, dass der Autor oder die Autorin dieser Geschichte noch relativ am Anfang steht, weil der Gedanke ist ja, du bist ja schon in den Schuhen des Charakters drin. Du musst ja nicht sagen, dass er etwas sieht, sondern was er sieht. Und das ist einfach so, das klingt so dumm, das ist so einfach und so mindblowing, aber weil du dann einfach so eine Wand wegnimmst und den Leuten beim Lesen klar machst, hallo, du bist jetzt die Hauptfigur, du bist der handelnde Erzähler. Und geht einfach diese Mauer weg, die so eine, ja, so eine Distanz zwischen dem Lesenden und der Figur herstellt.
Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ja, es ist so simpel, aber es ist halt einfach so wahr. Und es geht auch so ein bisschen in die Richtung, wenn Leute schreiben, dass Person XY anfängt, etwas zu denken, statt dass sie es einfach denkt. Vor allem, ja, wenn sie es zu Ende denkt. Genauso wie mit fängt an zu sprechen, wird aber nicht unterbrochen, sondern sie spricht zu Ende. Also fängt sie ja nicht nur an. Das sind zwar natürlich Kleinigkeiten, die kann man aber auch weglassen. Und mit dem Anfang zu sprechen, gibt natürlich auch Momente, da macht Sinn. Jetzt habe ich zuletzt beendet Farm der Tiere von George Orwell. Richtig geiles Buch. Und da gibt's ein Schwein namens Napoleon und das macht sich wichtig. Und das stellt sich vorne hin und bevor es mit seiner Rede anfängt, hat der George Orwell auch geschrieben, Napoleon fing an zu springen oder fängt an zu sprechen. Und das ist zum Beispiel ein Moment, da macht es Sinn, weil wir nur darauf warten. Ne? Und jetzt sagt uns, ja. Und jetzt legt der Napoleon wieder los. Gibt Momente, da macht Sinn, gibt aber wirklich sehr viele Momente, wo man es auch halt einfach weglassen kann.
Ja, es gibt so Vampirverben, nennen die sich. Das ist auch immer ganz beliebt bei relativ neuen LektorInnen in Social Media. Vampirverben, ne? Anfangen, beginnen. Das sind solche Verben, die rauben dem Satz die Kraft, weil, ne, wenn jemand anfängt zu reden, wieso redet er nicht einfach? Wieso kommt denn nicht einfach der Dialog? Das Beispiel von dir war erstklassig, weil, ne, da ist jemand, da wartest du nur drauf, dass er anfängt zu reden und dann kommt eben dieser Moment, wo Napoleon anfängt zu reden. Da ist es okay. Ganz oft in, ich sag mal, 98% der Fälle kannst du es einfach weglassen.
Schreib, was die Figur sieht und nicht, dass sie etwas sieht. Ganz wichtig. Das ist ein ganz kleiner, aber ein sehr feiner Unterschied.
Martin, kommen wir zum Tipp Nummer 4 von einem Autor, den hatten wir neulich zu Gast. Die Folge werde ich auch in den Shownotes verlinken, weil da gibt es auch ein paar Schreibtipps drin zu hören, und zwar von Tim Sünderhauf. Das ist der Autor, beziehungsweise sein letztes Buch oder sein aktuelles Buch ist Die Wölfe unter uns. Und der spricht aus persönlicher Erfahrung. Hören wir doch mal rein.
Ich habe in der Vergangenheit bei einigen Manuskripten mich eher treiben lassen, also war ein so genannter Bauchschreiber, habe mir natürlich Figuren und Handlungsfaden überlegt, aber habe dann drauf losgeschrieben und mich selbst ein bisschen überraschen lassen, wie der Roman sich entwickelt. Das macht total Spaß, ist spannend für einen selbst, aber es hat mir gezeigt, dass ich damit an meine Grenzen komme, was die Dramaturgie angeht, und dass es besser ist, meinen Roman von vorhinein durchzustrukturieren, sprich zu plotten. Das wäre mein Schreibtipp. Plottet, überlegt euch für jedes Kapitel einzeln, welche Figuren hier erstmals auftauchen oder wieder auftauchen sollen, was der zentrale Konflikt jedes Kapitels sein soll und auch einen kleinen Cliffhanger quasi zum Ende des Kapitels, damit Leserinnen und Leser gar nicht erst versucht sind, das Buch länger wieder wegzulegen, sondern dass sie gleich am liebsten weiterlesen, das nächste Kapitel lesen wollen, um herauszufinden, wie es denn jetzt wieder weitergeht. Daher mein Tipp an alle, die Romane schreiben, plotten.
Sein Buch ist übrigens beim DTV-Verlag erschienen, könnt ihr auschecken, und wir machen ja viele coole Folgen, aber das ist echt eine Folge, die ging mir ans Herz, weil es ist der erste historische Roman, über den wir gesprochen haben in dem Interview, und deswegen fand ich das so gut. Und nicht nur, dass es historisch war, sondern auch wirklich sehr lehrreich, dieses Interview mit ihm, weil du richtig merkst, dass der sich Gedanken macht, wenn er schreibt. Und da hat er ja auch im O-Ton gesagt, den Begriff Bauchschreiber finde ich jetzt eine sehr schöne Bezeichnung. Und wegen Cliffhangern habe ich mir für mich aufgeschrieben, es gibt ja diese berühmten Cliffhanger am Ende des Kapitels, vor allem in Thrillern. Jemand macht eine Tür auf, spürt den Schlag auf den Kopf, dann plötzlich was dunkel, Kapitel zu Ende, und im nächsten Kapitel bist du entweder bei einer anderen Person oder aber es lüftet sich schnell und es war eigentlich gar nicht so schlimm. Und da müsst ihr aufpassen, wenn ihr einen Cliffhanger macht, ist das ein Klischee, was ihr schon tausendmal gelesen habt, wie zum Beispiel dieser Schlag auf den Kopf, liest man immer wieder. Ich kann es mittlerweile nicht mehr lesen, sondern wenn ihr einen Cliffhanger einbaut, dann, ja, denkt man einen Schritt weiter. Das ist immer erlaubt.
Ich würde Tims Tipp mal noch in Perspektive rücken. Also er hat gesagt, er war ein Bauchschreiber und ist dann quasi so ein bisschen aufs Plotten geswitcht. Bei mir war es umgedreht. Ich habe viel geplottet und bin jetzt ein bisschen mehr in Richtung Bauchschreiben übergegangen. Und das muss aber jeder für sich selbst wissen. Ne? Tim spricht da aus Erfahrung. Und Fanny, die wir später dann noch hören, gegen Ende der Folge, die kommt aufs Plotten überhaupt nicht klar. Die geht komplett in den Stream of Consciousness und schreibt dann. Ist natürlich auch eine Ausnahme bei ihr. Man muss auch dazu sagen, bei ihr ist es so, sie hat sich viel Handwerk drauf geschafft, sie weiß, was sie tut, das heißt, sie kann sich davon einfach leiten lassen. Ich gebe Tim im Grunde aber recht, eine Struktur oder eine Outline kann extrem hilfreich sein, um seinen Roman auf Linie zu bringen und den Spannungsbogen im Blick zu behalten, weil du hast dann einfach schon mal was, woran du dich festhalten kannst. Ne? Es gibt dann diese Mehraktor-Strukturen und da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber zu wissen, wann zum Beispiel, keine Ahnung, eine Spannungsspitze kommt, das ist extrem hilfreich, weil man drauf hinarbeiten muss. Und plotten klingt auch immer so, Gott, plotten, ich muss genau wissen, was passiert. Das funktioniert für manche. Aber es reicht für ein Plotten auch schon aus, einfach nur ein paar Stichpunkte zu haben. Also so mach's zum Beispiel ich, Martin. Wenn ich eine Geschichte habe, dann weiß ich schon, dass ich später eine bestimmte Szene irgendwann haben will. Und dann habe ich die in meinem Schreibprogramm angelegt, nur irgendwie so ein bisschen Kapitelplan, auch nicht 100% starr, sondern ich weiß, okay, die Szene kommt ungefähr bei der Hälfte des Buches und da muss auf jeden Fall das passieren. Da kommt eine Notiz von mir rein und das reicht dann auch schon. Und das heißt, wenn ich später da irgendwann hinkomme, dann sehe ich, ah ja, hier ist die Notiz, hier muss dies und das passieren. Und das reicht schon zum Plotten, weil ich dann quasi in dieses Bauchschreiben übergehe, weil ich weiß, wo ich hin will. Aber wie ich da hinkomme, das überlasse ich dann mir beim Schreiben.
Ich mache so, ob ich jetzt hier am Schreibtisch was ausarbeite oder auf Arbeit, bei mir ist es immer so, ich muss das Ende weiß ich meistens. Das Ende ist sozusagen die Explosion und ich weiß, dass ich da hin möchte und dann ist das Ende auf jeden Fall geplottet und der Weg dahin ist das Abenteuer. Das Schwierigste ist meistens eigentlich der Anfang.
Ja.
Aber um seinen Tipp zusammenzufassen, Plotten gibt Sicherheit. Wenn man weiß, wo man hin möchte, dann hat man schon mal sehr viel und ist dann frei darin halt zu gestalten, wie man denn da hinkommt. Und es gibt vielleicht nicht nur diesen einen Weg, aber wenn man sich so immer wieder ja ein paar, wie sagt man, Checkpoints macht, muss man nicht immer wieder neu grübeln. Plotten gibt Sicherheit.
Ja, es ist ein bisschen wie so, keine Ahnung, ich gehe wandern und ich gehe einen bestimmten Wanderweg entlang und irgendwann kommt ein Punkt, so ein, ne, wo du dann in Anführungszeichen Rast machen kannst, da ist dann was Besonderes, da gibt's vielleicht was zu sehen, du bist durch den Wald gewandert und dann ist da irgendwie so eine Burgruine im Wald und das ist deine Notiz, weil du weißt, ah, jetzt bin ich an der Burgruine, ich habe jetzt schon die Hälfte des Weges geschafft, ich gucke mir jetzt die Burgruine an und dann geht's weiter. Das sind einfach so, ja, so so Rastpunkte, wo man einfach kurz rasten kann und weiß, was einen erwartet.
Tipp Nummer 5 kommt von Eliza Winters, Autorin der Burning Hearts-Reihe. Ihr Tipp
ist sehr praktisch vor allem.
Ja, genau. Ihr Tipp ist sehr praktisch. Vor allem geht es halt auch wirklich nur um kleine Worte mit großer Wirkung.
Wenn ich einen Schreibtipp geben müsste, dann würde ich sagen, spar dir die Inkwits. Was sind Inkwits? Das sind diese kleinen Wörtchen, die vor oder nach einer wörtlichen Rede stehen. Also zum Beispiel, ich hasse die Schule, brüllte Max. Da ist das Wörtchen brüllte, das Inkwit. Und oftmals geht es entweder aus der wörtlichen Rede selber oder aus dem Kontext hervor, was eine Person ja sagt, beziehungsweise wie sie es sagt. Und deswegen kannst du dir da dann oftmals das Inkwit sparen. Also wenn jetzt eine Person aufstampft, die Arme verschränkt und sagt, ich hasse die Schule, dann ist klar, dass die Person wütend ist. Da brauche ich dann kein Brüllte, kein Schrie, kein Rief. Das kann ich alles streichen. Außerdem kannst du die Inquits sparen, wenn es nur zwei Personen in einem Dialog sind, meistens, weil eigentlich aus der Character Voice hervorgehen kann, welche Person gerade spricht. Und du schreibst ja sowieso die Antworten der Personen aufeinander jeweils in die nächste Zeile. Also wenn jetzt Person A sagt, ah, ich hasse die Schule. Ja, aber warum denn? Dann ist das die Antwort und die kommt in die nächste Zeile. Ja, das heißt, da kannst du dir dann auch das Inquit sparen. Also, oh, ich hasse die Schule, brüllte Max. Ja, aber warum denn, fragte Melissa. Das wirkt ziemlich, ja, unprofessionell und du kannst dir das, wie gesagt, sparen und das reißt einen auch aus dem Lesefluss tatsächlich. Ja, man lernt es in der Grundschule so schön, das Wort fällt sagen. Ja, was gibt es denn da für Alternativen? Die brauchst du in der Literatur meistens nicht. Ausnahmen sind zum Beispiel, wenn du jetzt einen Dialog hast, beziehungsweise ein Gespräch zwischen mehreren Figuren und vielleicht welche ähnlich klingen, da kannst du dann tatsächlich auch mal sagen, sagte Sabrina. Ja, das ist dann okay. Einfach, dass klar ist, wer jetzt gerade antwortet. Ansonsten weglassen. Wirklich, das kannst du dir zum Großteil wirklich sparen. Genau, und worauf du auch achten solltest, nicht alles ist als Inquit geeignet. Also weinte ist kein Inquit. Dann lieber noch hinten dran hängen, oh, ihr seid so gemein. Sabine schluchzte laut. Oder, ja gut, das ist jetzt auch kein gutes Beispiel. Sabrina wurde von Schluchzern geschüttelt. Dann ist klar, sie weint, sie ist traurig. Das wird dann aus dem Kontext dem Leser klar, dass sie das jetzt geschluchzt hat oder wie auch immer. Oder du schreibst dann, ihr seid so gemein mit diesen Pünktchen. Da wird dann auch klar, dass die Person stammelt und stottert.
Ich finde es hervorragend, wie sie es erklärt und geht gern zu YouTube, weil da gestikuliert sie das auch sehr schön und zeigt quasi, springt mit den Fingern von Satz zu Satz, wie man es im Buch auch lesen würde. finde ich, erklärt sie sehr, sehr gut, das mit den Inquits. Und ich bin da selbst ein bisschen bei Stephen King, weil der sagt, bevor es zu wild wird, schreibt lieber einmal mehr sagte, bevor ihr irgendwas anderes macht. Zum Beispiel der Klassiker ist XY lächelte. Niemand kann was lächeln. Sowas gerne dann einfach weglassen, wenn euch kein Inquit einfällt, dann heißt es vermutlich, dass ihr es auch eigentlich weglassen könnt und schreibt dann nicht irgendwas, nur dass halt eins dasteht.
Ich lasse Inquits tatsächlich auch weg, wo und wann ich kann, weil dann auch einfach so ein Dialog, gerade wenn du so einen längeren Dialog hast zwischen zwei oder vielleicht sogar drei Figuren, der fließt einfach besser, weil was jetzt wieder so ein bisschen in diese, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen psychologische Ebene geht, unsere Kopfstimme passt das Gesagte ja an. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand schluchzt oder halt so nach Worten ringt, dann nutze ich einen Dreipunkt, weil dann ist klar, okay, hier läuft die Stimme aus. Mit der Kopfstimme stutzt du ja automatisch, wenn du diesen Dreipunkt liest. Das macht eine Pause automatisch schon klar. Das heißt, man kann auch mit dem, wie gesprochen wird, die Kopfstimme dazu provozieren, bestimmte Sachen zu lesen. Da fällt auch zum Beispiel zu rein, wenn man etwas betonen will oder wenn die Figur etwas betonen soll, kann man das Wort kursivieren oder man macht einen Gedankenstrich hinter ein nicht ausgeschriebenes Wort, weil sie unterbrochen wird von jemand anderem. Ja, man sollte Inquits schon machen, wenn nicht ganz klar ist, wer da jetzt was gerade sagt. Das kann man aber auch mit Character Voice auffangen, also wie eine Figur spricht. Ne? Martin würde, wenn ich den Martin schreiben würde, würde er in einem Buch anders sprechen, als ich spreche, sodass das aus dem Kontext klar wird, wer was sagt. Aber lieber, da bin ich auch bei Stephen King mittlerweile, lieber ein ganz normales Sagte, wenn ihr quasi ein Inquit haben wollt, als irgendwie Inquit-Bingo mit, weil die Leute schreien selten oder sie rufen selten. Das sind ja mehr Ausnahmen. Und je bunter und unterschiedlicher euer Inquit-Bingo wird, desto unfreiwillig komisch kann es auch werden, weil dann auf einmal jeder am Overacten ist. Deswegen, ich fasse es nochmal in einem Satz zusammen von der Eliza. Spar dir die Inquits. Punkt. Ich würde noch hinzufügen und nutz lieber sagte, wenn du ein Inquit einfügen willst.
Sagte Maxe.
Sagte Maxe.
Lächelte Maxe.
Ja. Kommen wir zum Tipp Nummer 6 und der kommt von einer sehr engen Kollegin von uns, von Lektorat plus 3. Hallo, Eileen. Eileen Storz, die hat die Seelenmacht-Saga geschrieben, Noir Fantasy. Und die hat auch einen sehr guten Tipp, den ich tatsächlich vorher schon zitiert hatte, ohne, also ich habe vergessen, dass die Aline das auch nochmal sagt, aber ihr werdet es schon hören. Tipp kommt jetzt.
Mein Tipp könnte wehtun, aber er kommt von Herzen. Er lautet ganz einfach: Überschätz dich nicht. Wir Autoris erschaffen ganze Welten und Figuren und basteln jahrelang, teilweise jahrzehntelang an unseren Welten. Und irgendwann wollen wir sie dann nach draußen bringen, wollen sie anderen Menschen zeigen. Und das ist nur natürlich, dass wir eine gewisse Begeisterung mitbringen. Und bitte verliert diese Begeisterung nicht. Darum soll es nicht gehen. Natürlich darfst du dich feiern, wenn du eine unfassbar tolle Szene geschrieben hast. Natürlich darfst du dich feiern, wenn du ein Buch beendet hast oder wenn du es veröffentlicht hast und merkst, wow, das liest sich richtig gut. Klar, gar keine Frage, ganz besonders am Anfang bist du oft die einzige Person, die an dein Werk glaubt, weil du die einzige Person bist, die es überhaupt nur kennt. Aber in dieser Schöpfungsfreude, nenne ich sie jetzt einfach mal, passiert es leicht, dass man übermütig wird und sich selbst überschätzt. Dass man denkt, man bräuchte keinen Blick von außen, dass man denkt, man bräuchte kein professionelles Feedback, dass man denkt, man könnte alles rund um das Buch selbst machen, auch wenn man vielleicht manche Dinge nicht gelernt habe. Die Punkte möchte ich nur am Rande eingehen, sei es nun Coverdesign, Buchsatz und so weiter, dass das alles Wissenschaften sind, die man selbst erstmal lernen müsste, um sie überhaupt umsetzen zu können und dass man die nicht innerhalb von kurzer Zeit einfach mal ebenso erlernt, das sei mal nur am Rande erwähnt. Aber es soll hier ums Schreiben gehen. Und auch da kann man sich eben sehr leicht überschätzen, weil man denkt, ja, diese Szene, die ich da gerade geschrieben habe, die feiere ich so brutal, die ist so gut geworden. Da kann niemand mehr was rausholen, die kann niemand mehr verbessern. Dabei vergessen wir, dass wir selbst emotional sehr tief in unserer Geschichte stecken und natürlich sehr nah dran sind. Es geht aber beim Schreiben darum, dass wir diese Gefühle und die Bilder, die wir im Kopf haben, ja übersetzen müssen für unsere LeserInnen. Und dieses Übersetzen, das passiert am allerbesten und am sinnvollsten und am zielgerichtetsten dann, wenn wir wissen, was wir tun. Und da kommt ein Wort ins Spiel, das eben einfach unverzichtbar ist in meinen Augen, nämlich das Schreibhandwerk. Das kann man lernen, das muss man lernen und man muss es aktiv lernen. Es hilft nichts, wenn man schon 10 Bücher veröffentlicht hat. Es hilft nichts, wenn man 30 Jahre schreibt oder in seiner Kindheit 500 Bücher gelesen hat. Das macht dich nicht zu einer guten Autorin, einem guten Autor. Du kannst jahrelang, jahrzehntelang schreiben, ohne dich auch nur ein Stückchen weiterzuentwickeln. Wenn du wirklich dazu lernen willst, musst du aktiv das Schreibhandwerk lernen, verstehen lernen. Und ja, irgendwann, wenn man die Regeln verstanden hat, dann kann man sie auch brechen. Aber sich von Anfang an hinzustellen und zu sagen, naja, ich kann das, ich weiß das, ich kann alle Adjektive stehen lassen und alle Inkwits und ich brauche kein Showdown Tell, denn Tell funktioniert wunderbar und ich weiß da, was ich tue, obwohl man es eben nicht weiß. Glaubt mir, dass man das merkt. Und glaubt mir, dass es sich lohnt, sich früh wie möglich an diese Geschichte ranzumachen. Je früher du damit anfängst, desto weniger Arbeit hast du in der Überarbeitung, desto weniger Bücher hast du geschrieben oder sogar veröffentlicht, hinter denen du später vielleicht nicht mehr so stehen kannst, weil du dich so sehr weiterentwickelt hast. Auch das gehört dazu, auch das ist normal, also erstmal nichts Schlimmes. Aber klar, wenn du dich damit beschäftigst, bevor du 5 Romane fertig geschrieben hast, dann wirst du diese 5 Romane schon von Anfang an sauberer schreiben können, als wenn du sie dann alle Stück für Stück mühsam überarbeiten musst. Also lies Schreibratgeber, hole dir professionelles Feedback ein und höre auch darauf oder zumindest fühle in dich rein, wo du darauf hören solltest und entfalte so dein volles Potenzial und das volle Potenzial deiner Geschichte.
Im Prinzip das, was die Aline sagt in diesem O-Ton ist, dass man, na, was ich vorher gesagt habe, Regeln lernen, bevor man sie bricht. Und viel Schreiben und viel Lesen hilft in jedem Fall, eine gute Geschichte zu schreiben, weil diese Geschichte am Ende auch eine Summe unserer Erfahrungen ist. Wir entwickeln uns stetig weiter und so sehe ich das. Und jede Geschichte, jedes Buch, das ich geschrieben habe, ich beziehe das jetzt mal auf mich, und das im Schrank steht, ist eine Reflexion meiner selbst mit den Skills, die ich halt zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte. Und man sieht es, glaube ich, ganz gut und Leute, die diese Geschichte gelesen haben, können das vielleicht nachvollziehen. Und zwar Hunter x Hunter ist ein Shonen-Manga, der läuft noch immer, der hat seine Wurzeln in den 90ern und da kannst du bei jedem Arc quasi sehen, welches Interesse der Autor gerade hatte. Ne, da geht's in einem Arc um irgendwie Auktion, dann lernst du irgendwie, wie so Auktion, wie sagt man dann dazu, halt die, ne, wie sagt man, so Kunsthändler, wie die quasi bescheißen und so. Ja, und du merkst einfach, das wollte er einfach in dieser Geschichte drin haben, weil er das selbst gelernt hat. Und dann ein anderer Arc, da geht's dann um so Sammelkartenspiele. Du merkst dann einfach, okay, der Autor hat sich zu diesem Zeitpunkt, an dem er das geschrieben hat, sich mit was Bestimmtem beschäftigt und er wollte es in der Geschichte drin haben. Und so ist es bei uns auch. Natürlich jetzt nicht so offensichtlich, aber man entwickelt sich ja weiter. Und weiterentwickeln heißt nicht, dass man immer besser wird, weil sonst wären wir alle irgendwann ganz super tolle Autorinnen und Autoren, sondern man verändert sich in eine andere Richtung, dass man manche Sachen präferiert gegenüber den anderen. Vielleicht schreibt man auch ein anderes Genre. Und es ist aber nichts geiler, Martin, als zu wissen, was man da eigentlich tut. Und das geht auch so ein bisschen in deinen ersten Tipp rein, so von wegen Spaß nicht vergessen. Aber für mich ist auch der Spaß, wenn ich weiß, ich kann jetzt was Bestimmtes machen und ich weiß, welches Tool ich nutze und warum ich es mache. Und dann fühlt man sich einfach wie Gott, so doof das auch klingt, weil du halt denkst, boah, das sieht der Lesende nicht kommen. Das ist jetzt so clever, wie ich diese Regel anwende oder weil ich genau weiß, was ich jetzt tue. Und dieses Gefühl überträgt sich dann am Ende auch in die Geschichte.
Das habe ich mir hier auch so aufgeschrieben. Man fühlt sich halt einfach deutlich sicherer und klüger, wenn man sich mit den Kniffen auseinandersetzt. Und man kann dann halt auch mitreden, wenn man sich irgendwie Posts dann anschaut von AutorInnen oder von irgendwelchen Schreibratgebern und weiß, ah ja, hier kenne ich schon. Ne? Man ist da quasi der Coole auf der Party. Und dann passieren so Sachen, wenn man dann feststellt, wieso Perspektiven wichtig sind, dann kriegt man das beim Lesen auch nicht mehr raus. Und Perspektivfehler fallen einem sofort auf und man denkt sich, oh, das kann jetzt aber eigentlich gar nicht funktionieren. Und beispielsweise, wenn wir so Gedanken von Figuren plötzlich kennen, obwohl das halt gar nicht möglich ist, ne, fällt dann einem sofort auf. Oder der absolute Hammer, erlebte Rede. Die kannte ich, als wir dieses Projekt Lull gestartet haben, auch noch nicht. Beziehungsweise kannte ich es vielleicht schon. Ich konnte es halt nur nicht benennen als erlebte Rede. Und sie hilft halt unendlich, Dinge einfach lebendiger zu gestalten. Ich habe hier mal so ein Beispiel aufgeschrieben, das habe ich gefreestylt. Seine Kehle war trockener als die Sahara. Die Erlösung wartet im Krug. Was? Schon wieder leer. Die machen hier die Gläser offensichtlich nur noch halb voll. Und dieses Was, schon wieder leer, das sagt uns ja nicht nur, dass das Glas leer ist, sondern drückt auch gleich die Verwunderung über die Tatsache aus, ohne zu übererklären. Ne? Mhm. Und man muss nicht dazu schreiben, wunderte sich Frank. Das kann man sich sparen. Und man bleibt halt trotzdem in dem Moment. Ne? Das sind so Kleinigkeiten und die sind geil und die machen Spaß.
Ja. Ich finde das so geil, Martin. Ich habe das jetzt gar nicht antizipiert, aber dieser Schnipsel, den du jetzt vorgelesen hast, der geht auch wieder, na, da kommen auch die anderen Tipps dazu. Zum Beispiel, du lässt die Inquits weg. Surprise, surprise. Oder du sagst nicht, was Frank sieht. Frank sieht, dass der Krug leer ist. Wo wir wieder beim Tipp mit den zeige, was er sieht, nicht, dass er was sieht. Das kommt jetzt hier alles wieder zusammen. Und um nochmal Fanny zu zitieren, sie sagt immer, erlebte Rede ist wie ein Cheatcode. Und das stimmt. Erlebte Rede ist ein fucking Cheat, weil du einfach Sachen sehr viel direkter, sehr viel nahbarer erzählen kannst. Und er respektiert auch die Intelligenz des Leser oder der Leserin. Weil klar, wenn der sagt, was, schon wieder leer? Dann ist ja klar, dass ne, der Krug schon wieder leer ist. Und der Lesende oder die Lesende kriegt es nicht serviert, sondern sie füllt es ja selbst ein. Ne, diesen Gedanken, den hat sie vielleicht oder er ganz automatisch. Und da fühlt man sich aber trotzdem respektiert und ernst genommen, weil dir einfach zugetraut wird, dass du das aus dem Kontext oder dem Subtext selbst rausliest.
Und hier wieder der Kreis zu dem, was die Eileen gesagt hat. Lernt die Regeln, bevor ihr sie brecht. Ne? Schaut sie euch an und schaut, was ihr damit machen könnt.
Tipp Nummer 7 kommt von Lucy Cabrera. Die ist Lektorin und die ist Autorin von Tales of the Killing Moon. Die hatten wir tatsächlich noch nicht zu Gast. Das ist die einzige heute, mit der wir noch nicht das Vergnügen hatten, aber das lässt sich sicherlich nachholen. Und die hat auch einen sehr interessanten Tipp, der mich persönlich, Martin, komplett unvorbereitet getroffen hat. Hören wir doch mal rein.
Hey, ihr lieben Boogies da draußen. Ich bin Lucy. Ich bin Autorin und Lektorin für dunkelschöne Geschichten. Und mein Schreibtipp an euch: Schreibt ein Exposé, auch wenn euer Buch niemals im Verlag erscheinen wird. Denn ich finde, ein Exposé kann auch für Self-PublisherInnen große Vorteile haben. Gerade für diejenigen, die ihre Geschichte gerne plotten, also ausgiebig planen, bevor sie überhaupt schreiben. Und ja, auch fürs Lektorat hat ein Exposé einfach auch im Self-Publishing große Vorteile. Als Autorin finde ich, dass der größte Vorteil am Exposé-Schreiben ist, dass die Idee erstmal raus ist aus dem Kopf. Ich schreibe das Exposé grundsätzlich natürlich, bevor ich das Manuskript schreibe, und habe dann so quasi so eine Art, ja, Grundgerüst, so eine Art kleinen Spickzettel neben mir, wo die wichtigsten Figuren festgehalten sind, die Rahmenhandlungen, die wichtigsten Plot-Twists und so weiter und so fort. Und ich merke auch ganz oft beim Schreiben und Lesen meiner Inhaltszusammenfassung im Exposé schon erste, ja, Ungereimtheiten, erste Fehler, eventuelle Schwierigkeiten, die auf mich zukommen, und kann dann selber auch von vornherein schon darauf achten, da an bestimmten Stellen einfach sehr gründlich zu arbeiten. Fürs Lektorat, finde ich, macht ein Exposé auch extrem viel Sinn. Ich freue mich immer, wenn die Self-Publishing-AutorInnen mir anbieten, mir ein Exposé mitzuschicken. Denn ja, ich weiß ganz einfach, was auf mich zukommt im Lektorat. Bevor ich mich an den Text an sich mache, lese ich mir erstmal das Exposé durch und habe dann so eine kleine Vorab-Info. Ich weiß, wer die wichtigsten Figuren sind. Ich weiß, wo die Plot-Twists sind, wie es endet und wo ich halt genau hinschauen muss und wo ich besonders gründlich arbeiten muss. Und deswegen finde ich ein Exposé im Self-Publishing sehr, sehr sinnvoll. Und hoffe, euch hilft der Tipp und wünsche euch ganz viel Spaß beim Schreiben eures nächsten Buchprojektes.
Bruder, das ist wieder so, wie bei der Sarah, da ist mir die Hose aufgegangen, als ich das gehört habe, weil ich mir auch einfach vor die Stirn geschlagen habe und denke mir, ja Mann, das klingt so trivial, aber eigentlich ist es ein richtig guter Tipp, auch mal sein Exposé für sein Buch für sich zu schreiben. Ich habe da noch nie selbst dran gedacht. Und man beschäftigt sich so oft mit seiner eigenen Geschichte, auch in so Details, ne, weil du halt über bestimmte Szenen nachdenkst oder so. Und da sieht man den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht. Und ein Exposé kann da helfen, das einfach so ein bisschen aufzuräumen. Was ich persönlich auch ganz geil finde, wo viele, viele, viele AutorInnen mit strugglen, ist, eine Inhaltszusammenfassung zu schreiben, die nicht länger ist als 2 Seiten, weil du halt, gerade, keine Ahnung, du schreibst Fantasy und da passiert so viel drin, aber halt wirklich den Kern mal auf 2 Seiten runterzuschreiben, das ist extrem hart. Und ich finde das aber ganz geil, weil man dadurch den roten Faden isoliert und dann nochmal feststellt, was wirklich wichtig ist für diesen roten Faden und was vielleicht nicht. Mir fällt es zugegebenermaßen auch nicht so schwer, meine Geschichte auf relativ eng zusammenzustampfen, aber es ist hart, Exposé schreiben ist hart, und Lucy sagte am Ende, wenn sie eine Idee hatte, schreibt sie zuerst mal das Exposé. Kann man natürlich auch machen, vollkommen legit. Ich mach's gern danach oder währenddessen vielleicht auch, um wieder so ein bisschen den Fokus zu gewinnen.
Ist auch ganz wichtig, wenn man schon ein bisschen so Richtung Marketing denkt, zu wissen, worum geht's in meiner Geschichte. Und wenn man gefragt wird, so, hey, du schreibst doch ein Buch, worum geht's denn da? Und man fängt an, irgendwas zusammenzustammeln, etc., dann wirkt das immer so ein bisschen, als wüsste man nicht, worüber man schreibt, als hätte man quasi keinen Plan, und dann kommt das beim Gegenüber auch so an, so, ja, ach so, schreibt da irgendwas, ne? Viel professioneller ist es dann eben, wenn man das für sich selbst auch mal in dem Exposé zusammengefasst hat. Dann hat man auch für Social Media einen Schnipsel, kann was teilen, erzählen, hey, darum geht's und so. Und ja, hat so sein, wie sagt man, sein Elevator-Pitch, dass man sagt, in meinem Buch geht's um XY und alle denken sich kurz und bündig, ich wollte, ne, yay or nay, immer noch besser als in meinem Buch, kurz, ja, es geht so ein bisschen um Liebe, und da gibt's so einen Typen und da weiß ich noch nicht, was so passieren soll und so. Das wirkt immer so ein bisschen larifari, als würde man Autor spielen, ne? Und wenn man sein Exposé hat, ist man schon mal einen Schritt weiter.
Ja, es ist vor allem so, das macht das Ganze auch nochmal so ein bisschen echter, so, ne? Das ist so ein psychologischer Trick. Du hast jetzt das Exposé geschrieben, du weißt genau, welches Genre das ist, du weißt genau deine Zielgruppe, du hast einen Elevator-Pitch gemacht, du hast eine Zusammenfassung geschrieben und dann fühlt sich das echt an. Also, Schreib ein Exposé, auch wenn du es an keinen Verlag schickst.
Tipp Nummer 8 kommt von Jack Sandman, den wir auch schon mal zum Interview hatten. Der Autor der Hellfire und Holy Water Reihe. Und bei seinem Tipp, ja, kann es schon ein bisschen in die emotionale Richtung gehen.
Eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich als Autor machen musste, ist die Gewichtung von Feedback. Denn Feedback von Testlesern zum Beispiel, die mir sagen, der und der Charakter, die und die Szene hat mir nicht gefallen, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Dann ist das sehr präzise, was erstmal gut klingt, aber hilft mir als Autor nicht wirklich weiter, weil das meist eher auf Geschmack basiert als auf allem anderen. Wenn eine Testleserin aber sagt, okay, die Szene, der Dialog, die Figur, die hat sich nicht richtig angefühlt, war irgendwie holprig, man hat irgendwie ein Störgefühl gehabt, das ist das Feedback, das ich brauche, das zeigt mir genau, wo muss ich nochmal hingucken und wo sind vielleicht ähnliche Szenen. Dementsprechend, so komisch es auch klingt, so verrückt es auch vielleicht wirken mag, wenn eine Testleserin oder ein Testlesi sagt, okay, irgendwas fühlt sich einfach nur komisch an, falsch oder unnötig kompliziert, irgendwas Vages, das sind die Stellen, wo ihr hingucken müsst.
Das finde ich sehr gut, was er sagt zum Feedback. Und was man bei Feedback auch beachten sollte, wenn zum Beispiel jemand sagt, das Buch ist scheiße, dann ist das kein Feedback, sondern finde ich nur wichtig Tuerei. Also wenn Kritik irgendwie so formuliert ist, dass sie einem was bringt, dann her damit. Aber irgendwie nur rein beleidigen ist kein Feedback. Und wenn Rezensionen von oben herab sind, dann wollen meiner Meinung nach die Rezensenten gar nicht über das Buch sprechen, sondern nur zeigen, wie schlau sie sind. Und was Jack sagt, finde ich deshalb gut, weil man ja oft denkt, ja, richtig geile Stelle, richtig geiler Spruch, das werden alle feiern müssen. Und oft machen die Sachen dann aber im eigenen Kopf Sinn, weil man viel mehr weiß, als die Leute da draußen, die das Buch nicht schreiben. Und wenn man Pech hat, kommt die Szene oder der Witz oder ähnliches gar nicht so rüber, wie man wollte. Deswegen ist es halt wichtig, Leuten die Geschichte vor der Veröffentlichung auch mal zu zeigen.
Ja, vor allem, da ist auch, was alle Autorinnen und Autoren haben, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wir haben eine wahnsinnige Hybris. Wir nehmen das, was wir schreiben, nehmen wir ganz oft als extrem geil wahr. Und ganz oft kommt das aber gar nicht so an, wie du es eben gesagt hast. Und das Feedback, das man dann bekommt, das kann auch wehtun. Ne, das kann, klar, entweder kann das hartes Feedback sein, wenn du jetzt mit anderen AutorInnen vielleicht drüber sprichst, die können den Finger genau drauflegen und da muss man sich auch ein bisschen zurücknehmen. Oder wenn du ein Lektorat zurückkriegst dann und kritisiert wirst, und ein gutes Lektorat kritisiert natürlich konstruktiv, aber ist halt trotzdem, ne, so, es kommt aus deinem Innersten raus und du wirst jetzt erstmal kritisiert, da muss man erstmal durchatmen und die Gefühle auch so ein bisschen außen vor, die dürfen da sein, die Gefühle, aber die, am Ende hat die Person, das Lektorat oder jemand, der sich auch im Schreiben auskennt, mehr Ahnung als man selbst. Zum Feedback von Testlesen betrachte ich das so. Wenn ich jetzt, gut, bei dir ist es was anderes, du bist selbst Lektor und Autor, aber wenn ich jetzt meiner Mutter oder meinen Freunden ein Buch gebe zum Testlesen und sage, hier, lest doch mal drüber, und die Leute sind keine Experten, die können dir nicht sagen, ja, aber da ist der Spannungsbogen aber nicht so hoch, wie er sein könnte, ne? Dann muss man selbst quasi rauslesen, was diese Leute beim Feedback meinen. Ich betrachte das immer so, als ich bin der Katalysator, durch den dieses Feedback läuft. Und wenn Testlesende Sachen in ihren eigenen Worten wiedergeben, dann muss ich derjenige sein, der diese Worte übersetzt und quasi daraus lernen muss, was das bedeutet und wo ich denn da jetzt nochmal Hand anlegen muss. Warum hat einer Person irgendwas nicht gefallen? Ist da vielleicht ein struktureller Fehler dahinter? Oder hat das was mit der Character Voice zu tun und es ist doch nur eine subjektive Meinung. Wenn ihr Feedback bekommt, nehmt es an, achtet auf eure eigenen Gefühle, achtet aber auch auf die Gefühle derjenigen, von denen das Feedback kommt.
Jetzt kommen wir zu einem Tipp direkt aus dem Lektorat, und zwar von Nika Becker vom Lektorat Subtext. Und was sie da sagt, ist ziemlich wichtig für den Moment, wenn ihr mit eurem Buch fertig seid.
Hallo ihr alle, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin Nika Ich bin seit 3 Jahren freiberufliche Lektorin und ich darf euch heute hier was über das Lektorat erzählen, über das Lektorat an sich und wieso man überhaupt ein Lektorat macht. Ja, ganz knapp gesagt, ein Lektorat unterstützt euch dabei, eure Geschichte wirklich gut lesbar für den Markt zu machen, für eure Zielgruppe. Wir überprüfen eure Texte auf Struktur, auf Inhalt und auf euren Schreibstil hin. Also das fängt zum Beispiel damit an, dass wir Sachen finden wie blaue Augen auf Seite 256, die auf Seite 17 aber noch grün waren zum Beispiel. Also wir checken, ob der Text inhaltlich stimmig ist, ob sich die Figuren entsprechend entwickeln. Wir analysieren, wir wägen ab, ne, inwieweit wirkt sich der Weg eurer Figuren auf die Spannung aus. Wir schauen uns euren gesamten Spannungsbogen an und zeigen euch die passenden Stellschrauben, damit ihr dann weiterarbeiten könnt. Wir prüfen auch, ob euer Schreibstil zu eurer Autorinnenstimme passt und ob eure Autorinnenstimme zu eurer Zielgruppe passt. Wir präzisieren euren Schreibstil für einen angenehmen Lesefluss. Das jetzt mal so in aller Kürze. Das ist ja auch schon genug erstmal. Natürlich kommt es immer darauf an, auf welchem Niveau euer Text ist, wenn er ins Lektorat kommt. Solide, überarbeitete Texte haben den Vorteil, dass wir wesentlich mehr auf Feinheiten eingehen können, als wenn wir erst klassische, ich sage jetzt mal Anfängerfehler anmerken müssen. Aber das ist auch alles ein Prozess. Mit jedem Lektorat lernt ihr was dazu. Das ist immer so ein bisschen Coaching nebenbei. Das kommt mit dem Service. Und viele LektorInnen, auch ich, bieten ja auch Textcoaching an, Schreibbegleitung und so weiter und so fort. Auch noch wichtig zu wissen ist, dass ihr keine Angst haben müsst, dass vor dem Lektorat an sich. Ein Lektorat pfuscht euch nicht im Text oder im Stil rum. Gute Lektorate bewahren eure Vision, eure Message, eure Stimme und im Grunde auch euren Text. Wir haben immer euch im Blick. Wir haben auch euren Text im Blick und wir haben euch auch euer Publikum im Blick. This is not so easy as it sounds. Und deshalb ist Lektorin auch eine Profession und kein Hobby. Und deswegen kostet Lektorat auch Geld. Zusammengefasst sei gesagt, ein Lektorat ist kein Gimmick, das man einfach mal so mitnimmt oder auch nicht. Es ist professionelle Unterstützung. Es ist eine wichtige und in meinen Augen eigentlich auch unerlässliche Station auf dem Weg zur Veröffentlichung. Es sorgt dafür, dass ihr am Ende einen Text in den Händen haltet, der bereit ist für die Veröffentlichung, für euer Publikum. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick ins große Feld Lektorat geben und vielleicht konnte ich der einen oder anderen so ein bisschen die Scheu vorm Lektorat nehmen, was ja nicht unmaßgeblich für die Qualität eurer Bücher ist. Macht's euch fein, eure Nika.
Martin, ich liebe diesen Tipp von Nika deswegen und er kommt jetzt in Anführungszeichen auch relativ spät, weil er nicht nur mehrere Schichten hat, also sie reißt da ziemlich viel an, sondern weil er auch das vorher Gesagte so ein bisschen zusammenfasst. Also ein gutes Lektorat sorgt dafür, dass die Vision, was die Aline ja auch schon angesprochen hat, bei den Lesenden ankommt. Und ein ordentliches Lektorat basiert nicht nur auf Gefühlen, sondern auf Handwerk. Also ein gutes Lektorat kann dir was ankreiden, ne? Und kann dann in der Notiz am Rand sagen, hey, du hast es so und so gemacht, meine Alternative wäre so und so aus dem und dem Grund. So arbeiten auch wir im Lektorat, dass wir immer erklären, warum wir etwas ändern würden und wir geben eine Alternative. Liegt am Ende natürlich beim Autor oder der Autorin. Aber ein gutes Lektorat kann die Subjektivität weitestgehend ausblenden. Klar, wir sind immer noch Menschen und du hast einen anderen Fokus, als ich das habe im Lektorat. Aber wir haben immer die Regeln, die wir als Basis haben. Und dadurch wird so ein Lektorat ganz oft auch zu einer kleinen Weiterbildung. Das heißt, wenn man sich ein Skript hat lektorieren lassen und es arbeitet es durch, dann lernt man vielleicht was über sich, was man bisher immer in Anführungszeichen falsch oder anders gemacht hat und kann das in Zukunft umsetzen und ist dann damit ein Stückchen gewachsen.
Und ich finde Lektorat vor allem aus beiden Perspektiven spaßig. Einmal aus der Schreibsicht. Wenn ich was schreibe, das war bei Dingens, bei Between Cracks der Fall, weil ich wusste, dass einer von euch drüber lektorieren wird und man schaut immer so, ich finde es cool, hoffentlich kommt es beim Lektorat durch. Und dann kommt aber so ein Max und sagt, nope, aus diesem und jenem Grund ist das ein Nein. Selbstzweck lässt grüßen. Und deswegen ist es immer wichtig, da jemanden professionell drüber gucken zu lassen, der dann checkt, so, hey, das schreibst du doch nur, weil du dich gerade cool fühlst. aber eigentlich tut's quasi nichts Gutes für dein Buch. Und als Lektor macht's mir eben Spaß, genauer hinzuschauen, genauer hinzuschauen und helfen, Dinge auszudrücken, was die schreibende Person gerade möchte, aber es irgendwie nicht schafft. Und das ist dann, Lektorat ist wie so eine gute Vorlage beim Fußball geben, würde ich sagen. Und ihr als Stürmer ballert das Ding dann rein. Keine Ahnung, das Tor ist das fertige Buch und das ist dann dein Verdienst. Und viele denken sich so, ja, aber dann mache ich ja quasi nichts mehr und da wird mir ins Spiel gepfuscht. Das stimmt nicht, weil du bist nicht nur der, der das Ding versenkt. Du bist es, der 90 Minuten auf dem Platz steht und rennt, also das Ding schreibt und gibst, was du hast. Aber kurz vor dem Ziel braucht man doch eben jemanden, oder es ist gut, wenn man jemanden an der Seite hat, auf den man sich verlassen kann und der dann halt einen unterstützt, wenn es brenzlig wird oder halt einen mit zum Ziel begleitet, und das macht das Lektorat.
Genau. Das Lektorat arbeitet mit einem, nicht gegen einen.
Ja, ist echt so. Das ist, glaube ich, auch so ein gängiges Vorurteil, dass das Lektorat quasi dein Feind ist, weil das kreidet dir im Skript was an, aber eigentlich nimmt sich kein Lektor der Welt die Zeit, um dich fertig zu machen, sondern eigentlich wollen dich alle nur unterstützen. Ne, das ist der Job. Die Leute wollen dir helfen, die Leute wollen gucken, was sie verbessern können oder vielleicht sogar dir sagen, hey, das hast du sehr gut gemacht. Deswegen funktioniert diese Szene sehr gut, weil vielleicht weiß man ja auch gar nicht, wieso man etwas gut geschrieben hat. All diese Dinge fallen ins Lektorat. Deswegen Lektorat, Beste.
Ja, also schaut euch an, wo ihr ein Lektorat macht. Wenn ihr es machen wollt, ist natürlich immer jedem selbst überlassen. Und ein Lektorat lohnt sich eigentlich immer auf mehreren Ebenen.
Hashtag Lektorat plus 3, auschecken erlaubt. Wenn ihr euch denkt, hey, die zwei Typen, die sind coole Dudes, vielleicht sollten die mal über mein Manuskript gucken. Wieso nicht?
Wir wehren uns nicht.
Aber genug der Eigenwerbung, kommen wir zum nächsten.
Tipp Nummer 10 kommt von einer Autorin, die hatten wir schon mehrfach im Podcast, und zwar von Fanny Remus. Die hat unter anderem geschrieben, das ist ihr neuestes Buch, Götterhain. Und sie ist selbst Podcasterin bei Indie-Welten von Tolino. Das heißt, ihr könnt noch mehr von Fanny hören, wenn ihr das dann wollt. Denn die hat einen Tipp, der hat gar nichts mit Schreiben zu tun. Surprise, surprise. Aber der ist trotzdem unfassbar wichtig.
Wenn ich meinem Vergangenheits-Ich einen Tipp geben könnte, dann wäre das Puffer. Und ich meine nicht die aus Kartoffeln, sondern Zeit. Du solltest immer davon ausgehen, dass egal was du tust, ob es beim Schreiben ist, beim Überarbeiten, beim Veröffentlichen, beim Marketing, was auch immer, es wird länger dauern, als du denkst. Egal ob Self-Publishing oder Verlag, es kann bei dir immer irgendwas sein, es kann bei den Dienstleistenden, mit denen du zusammenarbeitest, irgendwas sein. Und deswegen geh einfach davon aus, dass alles länger dauert, als du denkst. Meine Faustformel ist immer, ich überlege mir so, wie lange ich ungefähr für einen Schritt brauche. Ich mache das inzwischen durch Erfahrung. Wenn man noch keine Erfahrung hat, dann kann man erfahrene Leute fragen und leg dann diesen Zeitpunkt fest. In meiner Planung verdoppel ich dann diesen Zeitpunkt und leg noch was drauf. Dann hat man ungefähr eine sichere Pufferplanung. Und du wirst sehen, das wird sich lohnen, weil der ganze Prozess stressfreier ist. Wenn jemand kommt und sagt, ach, der Buchsatz, du, der wird sich um 2 Wochen verzögern, weil ich krank bin, dann kannst du ganz entspannt antworten mit, kein Problem, wir liegen 4 Wochen vor der Zeit. Das ist der größte Luxus, den du hast, Zeit. Du kannst dir Zeit lassen für alles, was du willst. Manche funktionieren vielleicht über Deadlines, dass sie eben diesen Zeitdruck brauchen, aber selbst da würde ich immer mit Puffern arbeiten, weil du immer, immer, immer unvorhergesehene Sachen im Prozess hast. Mach's dir leicht, erspar dir Stress, nimm dir Zeit.
Du hast das eben vorhin schon angekündigt oder selbst gesagt, Martin. Wenn man Self-Publisherin ist, dann wartet niemand auf das eigene Buch. da ist niemand da draußen und wartet, dass da Martin Moch oder der Milan Ventus sein neues Buch rausbringt. Ja, vielleicht doch, aber wahrscheinlich nicht. However, es gibt so viele Stationen, die man durchplanen muss, wenn man selbst ein Buch rausbringt und macht es quasi mit allen Bells and Whistles, wie man es im Englischen sagt, dann sind da mehrere Leute dran beteiligt und dann ist Puffer nicht nur Gold, dann ist Puffer fucking Platin. Klar, das Buch schreibt man in der eigenen Geschwindigkeit, man überarbeitet in der eigenen Geschwindigkeit, aber spätestens, wenn man dann ein Cover braucht, wenn man vielleicht ein Lektorat braucht, vielleicht braucht man einen Buchsatz, vielleicht hat man auch noch irgendwie ein Datum im Blick, wann man es rausbringen will, Freitag der 13., weil zu viel Glück bringt zum Beispiel. Und wenn nur eine dieser Stationen, wenn es zu eng geplant ist, nur eine dieser Stationen scheitert auf irgendeine Art und Weise, es kann ja was Unvorhergesehenes sein, der Cover-Designer wird krank zum Beispiel, dann verschiebt sich das alles nach hinten. Und wenn man diesen Puffer nicht hat, dann läuft einem auf einmal das Arschwasser, obwohl es das gar nicht müsste. Weil diese Zeit, wie gesagt, es wartet ja niemand auf dich. Und wenn du genügend Puffer einbaust, dann kann auch mal zwischendrin was schief gehen. Und wenn am Ende noch Puffer übrig ist, dann zieh dir einfach das Release-Datum vor. Da ist ja kein, da sagt ja niemand, dann ist die Deadline und dann muss das Buch raus sein. Ihr seid ja selbst Herr oder Herrin über eure Veröffentlichung und es nimmt einem auch den mentalen Stress, weil jeder von uns kennt das. Jeder hat vielleicht schon mal irgendwie eine Art Service gebucht für irgendwas und die Person, die den Job machen sollte, sagt dann auch, shit, ich kann nicht, ich bin krank, es verschiebt sich alles um ein oder zwei Wochen. Das ist immer so, ugh. Klar, kann man nichts dafür, aber in dem Fall kann man sich einfach Puffer einplanen und das ugh ist dann nicht so groß.
Und hier würde ich das aufgreifen, was du auch kurz wieder angerissen hast und was ich eingangs schon gesagt habe, was ich mir eigentlich erst für hier aufgeschrieben habe. Und zwar dieses, ihr müsst nicht euer erstes Buch geschrieben haben, bevor ihr 20 werdet. Ihr habt so viel Zeit, ich habe schon so viele Bücher gelesen, wo die AutorInnen am Ende gesagt haben, wie viele Jahre sie daran geschrieben haben oder dass sie erst mit 50 so weit waren, eins zu schreiben. Da gibt es keine Regel. Und wer da nicht beruflich mitmacht beim Bücherschreiben, sondern einfach, weil es ein kreatives Hobby ist, der sollte Druck nur verspüren, wenn man auf dem Klo hockt oder aufs Klo muss und nicht, wenn man die Szene noch zu Ende schreiben muss.
Es ist ein bisschen so ein No-Brainer, dieser Tipp, aber er ist absolut Gold wert. Immer Puffer einplanen. Auch bei anderen Sachen im Alltag. Wenn man Puffer einplanen kann, tut es. Es nutzt eurer geistigen Gesundheit.
Last but not least, Tipp Nummer 11 von Daniel Kohlhaas, ehemaliger Gewinner der ehemaliger Gewinner der Sebastian Fitzek Schule, hat jetzt auch aktuell sein neues Buch am Start, und zwar Je tiefer der Wald. Und nach dieser Folge bei uns im Interview, der hat einen Tipp, der geht ein bisschen weg vom Schreiben, sondern auch, was ihr beachten müsst, wenn euer Buch fertig ist. Ich sag nur Stichwort Zirkus.
Hi, Daniel Kohlhaas hier. Ich glaube, was ich gerne gewusst hätte, wäre, wie krass der ganze Zirkus abläuft. Also das heißt, im Dickicht aus Verlagen und Agenturen, und dass man einfach immer wieder feststellen muss, dass es keine Garantie für etwas gibt, sondern dass man immer, immer weiter sehr, sehr viel selbst auch dafür tun muss, gesehen zu werden und dass es einfach unglaublich viel Arbeit ist, die man da reinstecken muss, wenn man diesen Traum leben will. Es ist ein schöner Traum und ich freue mich jeden Tag, damit aufzuwachen und ein Buch in den Händen zu halten, aber man sollte echt auch bereit sein, viel, viel Arbeit nebenher da reinzustecken.
Das finde ich ganz charmant, wie er sagt, der Zirkus außenrum, weil es ist so, dein Buch ist draußen, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen jeder weiß. Man muss auf Social Media mitmischen, man muss auf Messen, man muss sich irgendwie bekannt machen. Und ganz wichtig ist auch, egal welches Marketing man macht, egal was man tut, es gibt für nichts eine Garantie. Das fertige Buch ist kein Erfolgsgarant, es gibt kein Versprechen, sondern man kann einfach nur machen und auf das Beste hoffen. Und wenn man das quasi sowieso nur aus Spaß macht, hat man ganz egal in welchem Szenario gewonnen.
Ja, da würde ich auch gern zu aufsatteln und quasi nochmal vielleicht gleich einen heimlichen Tipp Nummer 12 hinterher schieben. Das, was der Daniel da sagt, das ist sowas, da bereitet dich keiner drauf vor. Das ist eins von den Dingen, die du nicht antizipieren kannst, wenn du nicht in diesem Sumpf drin warst. Es ist anstrengend, es ist aber auch sehr erfüllend. Und was ich immer ganz, ganz oft in der Buchbubble auf Social Media sehe oder in der Autorenbubble, sollte ich eher sagen, ist, das Buch wird das Geld niemals wieder reinspielen. Tipp Nummer 12. Erfolg muss nicht immer finanziell sein. Das ist immer so, ich sag's ganz ehrlich, ich hasse das. Das ist so was Deutsches, so von wegen, wenn es kein Geld abwirft oder wenn es sich nicht rentiert, dann brauchst du es nicht machen. Nein, Mann, Schreiben ist ein Hobby, Bruder. Schreiben ist ein Hobby und Hobbys kosten Geld. Und Hobbys sollen hauptsächlich erfüllend sein und Hobbys müssen nicht finanziellen Erfolg bedeuten. Erfolg kann für mich zum Beispiel auch sein, also ich bin auch von diesen Gedanken weggekommen, oh, ich muss vom Schreiben leben können, was ich gewissermaßen ja tue als Redakteur und Autor bei GameStar, aber vom Buchschreiben leben können bin ich weggekommen, weil ich festgestellt habe, ich will meinen Erfolg nicht an irgendeiner Zahl festmachen, die auf dem Konto steht oder die bei Tolino am Ende steht oder bei Amazon oder wo auch immer ihr veröffentlicht. Das wäre einfach nicht meine Welt. Wenn du vom Schreiben leben willst, dann musst du nach dem Markt schreiben. Dann musst du konstanten Output liefern. Das bedeutet viel Selbstaufgabe und nicht so viel Kreativität wie, ne, wie wir das jetzt machen, halt einfach auf Lust und Laune schreiben. Das heißt natürlich auch, dass wir da am Ende kein massig Geld einstreichen werden wie ein Stephen King oder ein George R. R. Martin oder such dir jemanden aus. Aber zu wissen, dass ein Buch in Anführungszeichen nur ein Hobby ist, und ich meine das nicht despektierlich und ich meine es auch nicht despektierlich gegenüber den AutorInnen, die Vollzeit schreiben und davon leben. Hobby ist keine Abwertung. Hobby kann Spaß machen und es kann eine richtig geile Geschichte bei rauskommen und es können trotzdem ein paar Kröten bei rumkommen, aber finanziell Geld muss nicht das Ziel sein. Das ist wurscht. Es kommt von dem Gedanken weg, dass ein Buch einspielen muss, was du ausgegeben hast. Wenn du ein Lektorat machst, das spielt jetzt zurück auf den Tipp von der Nika, den wir eben hatten. Wenn ein Buch ein Lektorat hatte, dann wird es das nicht wieder einspielen. Aber dieses Lektorat ist auch eine Weiterbildung. Das heißt, du hast was für dich getan, du hast was für dein Hobby getan und beim nächsten Buch fällt es dir vielleicht leichter oder du hast was Neues dazugelernt. Leute, die andere Hobbys haben, keine Ahnung, Amateurfußball, die müssen auch Fußballschuhe kaufen und, keine Ahnung, Sportklamotten, die kosten auch Geld. Nur weil jeder schreiben kann, heißt das nicht, dass Schreiben umsonst ist.
Das sagte Daniel aber auch ganz schön, dass es halt eben ein geiles Gefühl ist, dieses Buch, das Fertige, dann am Ende in der Hand zu halten. Und dieses Gefühl kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Und damit haben wir auch wieder den Kreis zum Anfang. Spaß machen soll's. Und wenn das Baby dann da ist und wenn du dir siehst, hey, das hab ich geschaffen, der interessiert dich in dem Moment nicht, was auf dem Konto passiert, sondern du hast es. Das ist dein Werk, das hast du erarbeitet. Und das lesen Leute. Voll geil. Das ist wie mit diesem Podcast hier. Der kein Cent kommt dabei rum. Das ist theoretisch auch nur ein Hobby. Aber wir sehen ja die Leute, die zuhören, die uns anschreiben, die kommentieren und so. Und ich denke mir, was will ich mit der Kohle? Ich will das Feedback. Das ist tausendmal geiler.
Ja. Das ist einfach den Leuten vielleicht was beibringen, eine gute Zeit machen. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, deine Between Cracks Geschichte, die dann zum Hörbuch wurde. Und dann hat das halt wirklich jemand professionell eingelesen. Ich bin nicht derjenige, der die Geschichte geschrieben hat. Aber als ich das gehört habe, ich war so glücklich, weil es so richtig geil delivered ist, weil es eine geile Geschichte ist. Und das sind so Gefühle, die kannst du nicht kaufen. Die kannst du nur haben, wenn du kreativ bist, wenn du dein Blut, Schweiß und Tränen, um es jetzt mal übertrieben darzustellen, da reinsteckst. Und ich will nicht wissen, wie du dich gefühlt hast, als du deine Kurzgeschichte gehört hast.
Schwitzt habe ich. Aber ja, ihr merkt, das ist Schreiben, das ist geil, das ist was erschaffen. Einfach mal anfangen. Wir haben mit Hiro gesprochen, dem sein Buch einfach Japanisch neulich herauskam. Und auch der hat gesagt, der hat uns den Tipp gegeben, quasi wie das bei Projekten ist, einfach anfangen, weil wenn du nicht anfängst, dann kannst du auch nicht fertig werden. Und ja, Legt los, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt. Nehmt euch irgendeinen von diesen Tipps, den ihr gerade braucht, setzt ihn direkt um und freut euch. Freut euch einfach auf das Ergebnis. Ne? Schaut, was ihr daraus machen könnt. Wichtig,
ja, sorry. und wisst am Ende, worauf ihr euch einlasst bei diesem Zirkus. So der Tipp von Daniel.
Ja. Beim letzten kann man noch hinzufügen, dieser Zirkus ist ja gewaltig größer. Vielleicht kann man da auch noch eine Folge draus machen, aber vielleicht könnt ihr es ja auch jetzt schon anfangen zu googeln, weil es kommt ja sowas wie dazu, dass du dich als Autor, als Kleinunternehmer anmelden musst. Also Steuergeschichten, Marketing, Buchmarketing, ganz großes Thema, wie man es angehen kann. Social Media, was poste ich wie und wo? Mache ich Image-Marketing oder bin ich ich selbst? 1000 Fragen werden euch auffallen, aber das würde diesen Rahmen hier sprengen.
Ja.
Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr auf unseren Lektorat Plus 3 Discord-Server kommen. Da beantworten wir solche Fragen. Da sind auch schon ganz viele andere AutorInnen aus unterschiedlichen Ständen. Welche haben schon veröffentlicht, manche sind eben neu im Game. Und da geben wir auch gerne Tipps. Also kommt auf unseren Server und wer weiß, vielleicht machen wir mal eine Folge, die sich irgendwie nennt Nach dem Buch, wo wir dann über Marketing oder Steuern oder was weiß ich ein bisschen unsere Erfahrungen besprechen. Aber für diese Folge bleiben wir im Jetzt. 11 Tipps. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder so, welchen ihr am besten findet, welchen wir vielleicht sogar vergessen haben, was man als Autor, Autorin am Anfang unbedingt bräuchte. Und Max, beenden wir damit die Folge?
Ja.
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Checkt diese Personen unbedingt aus, weil die haben es drauf. Die auszuchecken macht einfach Spaß. Die können das, die beherrschen, was sie tun. Und deswegen haben wir sie gefragt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und wir freuen uns natürlich über Feedback auf Spotify, Apple Podcast, Podigy, auf YouTube. Glocke aktiv, macht das Plus weg. etc. Immer her damit. Maxi, wann kommt die nächste Folge?
Die nächste Folge erscheint am 22. Oktober.
Und schreibt. In der nächsten Folge, kann man schon verraten, haben wir den Daniel Kohlhaas im Interview. Der wird uns von seinem neuen Buch erzählen. Wir sprechen vielleicht nochmal was darüber, was seit dem alten Buch passiert ist, weil der war vor 3 Jahren mittlerweile zuletzt bei uns zu Gast. Und das wird eine aufregende Sache. Und bis dahin sagen wir Tschüss, gutes Schreiben.
Viel Spaß beim Schreiben vor allem. Hast du mal den Film Fight Club gesehen oder das Buch gelesen?
Ich habe Fight Club gesehen.
Ist schon lang her?
Ist schon ein bisschen her, ja.
Kannst du dich gut erinnern? Wie fandest du den?
Ich wusste immer nur, dass es diese eine Regel gibt, also Regel Nummer 1 und 2 und ich glaube, die dritte ist keine Gürtel, keine was weiß ich.
Ja, irgendwie sowas. Ja.
Sowas wusste man und dass sie sich halt prügeln, aber ansonsten wusste ich nichts über den Film und deswegen fand ich den Twist am Ende auch sehr geil damals.
Also ich habe gestern tatsächlich, also gestern meint gestern zum Tag der Aufnahme, habe ich die Woche einen Artikel auf GameStar über Fight Club geschrieben und dann habe ich, weil er sich halt gejährt hat zum 26. Mal das Release, und dann dachte ich so, ja, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, könnte ich mir mal angucken. Und von manchen Leuten wird dieser Film halt so ultra hochstilisiert, ne, geil, Meisterwerk, größtes Meisterwerk der Filmgeschichte, und ne, weil dieser Twist am Ende schon ziemlich gut ist und weil der Twist halt auch, du siehst ihn nicht kommen, wenn du ihn nicht kennst. Also wenn du den Twist kennst, dann siehst du überall Hinweise darauf, was der Twist ist. Und das ist wahnsinnig gut umgesetzt, aber ich habe den gesehen und ich fand jetzt, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, vielleicht ist das ein Hot-Tag, vielleicht auch nicht, dass der Film gut ist, aber auch nicht mehr. Also dieser Twist ist gut und clever umgesetzt, aber das ist halt so, da wird so, wie soll ich sagen, so eine toxische Männlichkeit wird da rausgelassen, ne? Die prügeln sich und die sind alle so manly man. Und was ich am Ende dann meine Frau gefragt habe, ist so, ja, aber war das jetzt irgendwie so eine Kritik an diesen Manly Man, die sich da so halt so, ne, Muckis und sich mal richtig auf die Fresse hauen? Also ich kann das schon verstehen, dass man was macht, was irgendwie gesellschaftlich nicht so angesehen ist und halt einfach mal so das Tier im Manne rauslässt. Aber irgendwie denke ich mir so, also es war gut, aber es hat mich jetzt nicht, weiß ich nicht. Also ich sehe da nicht dieses Meisterwerk, was manche Leute sehen wollen.
Ich habe das gar nicht so Manly Man-mäßig in Erinnerung. Eigentlich habe ich es mehr so in Erinnerung, dass der Film zwar Fight Club heißt und es gibt diesen Fight Club, wo man dann hinkommt und dann halt quasi ausbricht sozusagen aus seinem Leben. Aber eigentlich hat in meiner Erinnerung dieser Fight Club nur eine Nebenrolle gespielt. Und ja, es geht dann auch so viel um diesen Tyler Durden und dann machen sie plötzlich Seife und der kriegt irgendwie sein Leben nicht auf die Reihe. Und es geht eigentlich um viele andere Sachen.
Aber das habe ich nicht so richtig gesehen. Also es war dann schon so ein Endeavor von so Männern, die halt zusammenkommen und dann scheißen die sich gegenseitig zusammen. Und wenn du Teil, das wird ja dann zu diesem Projekt Chaos vom Tyler Durden, wo sie dann halt diese Finanzhochhäuser in die Luft sprengen wollen. Und im Grunde genommen sind das einfach linke Terroristen, wenn man so will. Aber das war so, das war wie so eine Indoktrinierung. Und da konnte man, zumindest heute, kann man da viele Parallelen halt zu Dingen ziehen, die heute passieren. Dadurch ist der Film noch relativ aktuell. Aber es war so, weil alle immer auf diesen Twist anspielen. Und ja, der ist cool und die Schauspieler sind super. Brad Pitt, toller Schauspieler. Edward Norton, toller Schauspieler. Gibt auch ein paar richtig gute Punchlines, die da gedroppt werden und so. Aber der ist mir manchmal, der war mir zu, der fand sich manchmal ein bisschen selbst zu geil, dieser Film. So in so Zwischenszenen. Und mir hat da so ein bisschen noch so diese Kritik an dem Ganzen gefehlt, weil im Grunde genommen war dieser Film die ganze Zeit nur schmutzig, weil er in diesem heruntergekommenen Haus lebt und alles ist total dreckig und die Männer sind verschwitzt und verblutet und alles ist irgendwie so, ach, vielleicht bin ich da nicht irgendwie der Typ, der sich da angesprochen fühlt, aber es war so ein bisschen, da waren ein bisschen mehr Red Flags drin, als ich das in Erinnerung hatte. So.
Ja, wie es so oft mit solchen Filmen ist, zum Beispiel Scarface wird ja auch bis heute hoch in den Himmel gelobt, weil sein übertrieben.
Boah, das habe ich mal abgebrochen zwischendrin. Oh.
Ja, der ist schon okay. aber es wird ja so vieles irgendwie hochgelobt und da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Ich hau es einfach nur raus. Ich finde zum Beispiel auch Leon der Profi nicht mehr geil.
Oha. Ja,
den finde ich voll scheiße. Ich finde, wie punch ich das jetzt raus? Ich finde, Leon der Profi lobt man nur, wenn man sich selbst irgendwas beweisen will.
Und so geht's mir mit Fight Club. Wenn du sagen kannst, Fight Club ist einer der geilsten Filme überhaupt, dann hast du wahrscheinlich keinen Film mehr seit 1999 gesehen und dich hat der Twist einfach so dermaßen umgerissen, der ja wirklich gut ist. Das will ich ja, wie kann ich runterspielen? Aber es ist halt nicht alles an diesem Film, dieser Twist.